Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute die Sendung 301. In den letzten zwei Sendungen, in den letzten vier Wochen, hatten wir das Vergnügen mit Peter Scher von der Firma Comfer GmbH aus Oldenburg. Ihr erinnert euch vielleicht, da ging es um die GFAB. Heute geht es nochmal um die GFAB. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung zum Auf geht's, der Reha-Podcast. Und in der Einleitung habe ich euch ja schon erzählt, es geht heute nochmal um die GFAB, aber um die praktische Umsetzung. Und der junge Mann, der neben mir sitzt, den kennt ihr schon, das ist Jürgen Krüger. Wenn ihr nochmal so ein bisschen eine Rückschau haben wollt, dann schaut einfach oder hört einfach mal die Sendung 257. Da ging es, zurück ins Leben hieß die Sendung und da ging es halt darum, wie es dem Jürgen geht. Und Jürgen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die, die dich noch nicht gesehen oder gehört haben, erklären, was bei dir passiert ist und was so der Stand war, als wir uns das letzte Mal getroffen haben.
Ja, mein Name ist Jürgen Krüger, ich bin 42 Jahre alt. Ich hatte vor 3 Jahren einen schweren, unverschuldeten Motorradunfall, habe dabei mein linkes Bein verloren, bin da also Oberschenkel amputiert. Glücklicherweise ist da nicht mehr passiert, sondern es fehlt nur das Bein. Und ich war lange Zeit im Krankenhaus. Wir haben uns zum Ende meiner Krankenhauskarriere kennengelernt. Bin dann 21 in die Reha und dann gab es nochmal eine Nachamputation, weil sich da eine Knochenverwachsung gebildet hatte und der Stumpf sowieso sehr lang war. Da hat man dann nochmal nachamputiert. Und ich habe dann eine ganze Zeit später, letztes Jahr im Februar, 22 habe ich dann noch eine Magenverkleinerung machen lassen, einfach weil ich stark übergewichtig war. Also wir können ja mal ein paar Zahlen nennen. Ich habe zum Unfallzeitpunkt war ich sehr proper mit über 170 Kilo, bin mit, ich glaube, es waren damals 138 aus dem Krankenhaus, dann wurde es zwischendurch mal weniger, aber nach dieser Nachamputations-OP ging leider die Motivation ein bisschen runter, das Gewicht wieder steil bergauf. Und dann bin ich immer zu meinem Hausarzt und habe gesagt, hör mal Doktor, wir müssen was machen. Und dann sagt er, ja, wir haben uns ja schon mal über die Magen-OP unterhalten. Hier hast du eine Überweisung, geh mal zum Fachmann. Ja, letztes Jahr im Februar war es dann soweit. Seitdem, also OP-Gewicht damals waren knapp über 150 Kilo. Seitdem sind jetzt aber 60 Kilo weg ungefähr. Ich bin jetzt so im Bereich 90, 92 Kilo. Bin auch sehr, sehr zufrieden mit. Ist auch alles gut gelaufen. Mhm. Und wir haben es ja damals in der letzten Folge 257, hatten wir es ja schon mal erwähnt, dass die OP stattfinden wird. Und ich glaube, wenn man nochmal in die andere Folge reinschaut, dann sieht man schon
kleine Unterschiede, ja.
Leichten. Ja, und aber es war halt eine sehr gute Entscheidung auf jeden Fall.
Genau, die Entscheidung ist auch gefallen, weil die elektronischen oder Mikroprozessoren gesteuerten Kniegelenke zugelassen sind. Ich glaube, bis 125 Kilo, oder? Genau.
Fast, okay. bis auf eins. Das hat mittlerweile eine Zulassung bis 150 Kilo, die neu produzierten Modelle davon. Ja. Alle anderen haben das Garantiegewicht bei 125 Kilo. Die maximale Belastungsgrenze ist meistens immer 136, aber es gibt halt das Garantiegewicht, das entscheidend ist.
Ja.
125 Kilo, ja.
Okay, und du wirst versorgt durch die Firma Seidelink Markenbrück und hast viele Kniegelenke ausprobiert und es geht für dich so langsam, was die Prothetik betrifft, in die Zielgeraden. Sprich, wir haben uns im Vorgespräch so mal über die Definitivversorgung unterhalten. Das zeigt auch, wie lange das wirklich braucht, bis dann wirklich so eine Prothese wirklich passgerecht da ist, vom Kniegelenk über den Fuß, vom Schaft und so weiter. Das ist natürlich viel Volumenveränderungen auch gehabt, aber das ist nicht unser Thema, sondern Thema ist, das hatten wir gleich beim letzten Mal dann auch so ein bisschen besprochen gehabt, du hast ja in Tüdelchen gesetzt, so einen tollen Arbeitgeber, mit dem wir Gespräche geführt haben, wir haben gemailt, wir haben telefoniert, wir waren persönlich da, die Kollegin von der Rentenversicherung war mit persönlich da gewesen und hat Angebote gemacht. Da ist also viel gelaufen und man hat immer gesagt, ja, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Es gab Dienstaufsichtsbeschwerden und all solche Sachen und lange Rede, kurzer Sinn, ist es dann die Entscheidung gefallen, es muss was Neues her. Und wie war das damals mit dem Entscheidungsprozess für dich so? Wie ist der für dich gelaufen?
Ja, wir hatten ja damals das letzte Gespräch beim Arbeitgeber, wo wir dann nach dem Gespräch ja der Dame von der DAV mitgeteilt haben, was eigentlich gerade so Sache ist, was läuft. Und wo sie dann ja auch das erste Mal die Sache mit dem GFAP, also der geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, ins Spiel gebracht hat, weil ich ja zu der Zeit ein freiwilliges Praktikum gemacht habe in einer Reha-Klinik, wo es auch eine Jobaussicht gibt. Und da sagte sie ja dann gleich: Oh, ich habe da eine Idee. Ich weiß jetzt auch, warum sie die Idee hatte. Ich habe den jungen Mann kennengelernt, der zu der Zeit schon da war in der Schule. Das war der im Kurs vor uns. Der René kommt hier aus dem Nachbarort. Und, genau, den hatte sie als Klienten zu der Zeit oder da gerade in die Schule gebracht, sozusagen. Und sagte dann ja auch gleich: Ja, googeln Sie mal nach Comfair und GFAP. Und dann habe ich das ja auch gemacht, habe mir dann das Infomaterial zuschicken lassen, habe das dann an meinen möglichen Arbeitgeber weitergegeben, der dann sagte: Oh ja, das könnte passen. Und ja, Sinn der Sache war ja natürlich auch, dass ich nicht einfach irgendwas Neues anfange, mit irgendwelchen Fortbildungen oder so, sondern dass man halt eine Maßnahme zu leiste, zu, oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben macht, um halt am Ende auch ein Zertifikat in der Hand zu haben, womit man dann im schlechtesten Fall auch weitergehen kann. Ne, kann ja auch immer mal sein, dass so eine Firma pleite geht.
So ist
Das habe
es.
ich selber damals nicht so bedacht, dass der Einwand kam ja von Seiten der Profis hier. Da habe ich auch selber gar nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein, daher ist total schlau eigentlich. Macht auch total Sinn, weil sollte es da nicht klappen, habe ich ein Zertifikat, mit dem ich halt weitergehen kann zum Beispiel einer Werkstatt für behinderte Menschen und sagen kann: Hier, das bin ich, das habe ich.
Ja, und durch die Sendung mit Peter Scheer, also schaut euch den nochmal an, er hat das also genau erklärt, wie es ist, aber vielleicht wollen wir das ein bisschen von dir auch hören, weil du ja Teilnehmer bist. Aber Peter Scheer hat uns ja auch berichtet, dass es eine Vermittlungsquote von ungefähr 90% vorhanden ist. Und ja, dass ja, fast 100% auch diese Fortbildung, Qualifikation zur GFAP, also zur geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, so heißt es ja richtig, dann auch schaffen. Also es ist machbar, aber was Peter Scheer auch sagte, das ist Erwachsenenbildung und Menschen mit dem Helfersyndrom haben da nichts zu suchen, sondern da muss man auch mal durchgreifen, also mal am Wochenende was tun, abends was tun. Das würde mich jetzt mal interessieren. Hast du das auch so erlebt? Du kennst ja die Sendung mit Peter Scheer und ja, wie siehst du das? Hat er da uns was erzählt, was nicht stimmt oder ist es genauso?
Also mein Masterplan vor der Schule war: Ich nehme eine Unterkunft in Oldenburg, da kannst du schon wohnen, da kannst du nachmittags lernen, am Wochenende fährst du nach Hause, hast du mit nichts was zu tun, mit Schule und so. Dieser Masterplan ist ein bisschen gescheitert. Ich habe diverse Wochenende in Oldenburg zugebracht in der Unterkunft. Ich wohne auf so einem kleinen Bauernhof, habe da mein Zimmer, da wohnen auch noch ein paar andere aus der Schule. Das heißt, wir können da auch, also das übernimmt auch die Rentenversicherung, diese sogenannte internatsmäßige Unterkunft. Bei uns auf dem Hof ist halt der Vorteil, es sind mehrere Leute aus dem Lehrgang da. Wir haben auch
Aber das
mehrere.
finde ich schon interessant, du sagst bei uns auf dem Hof. Also es ist eine richtig eingeschworene Truppe da und
Es ist ein alter Bauernhof am Rastedter Geestrand, wie es heißt. Also es ist, wenn ich fahre die Abfahrt donnerschwer runter, fahre nach rechts 3 Minuten zum Hof, nach links 3 Minuten zur Schule. Und ich kann quasi während der Schulzeit komplett an der Donnerschwerstraße in Oldenburg leben, weil es da alles ist. Und ja, es ist tatsächlich so. Also, es sind bei uns aus dem Kurs, wir sind zu dritt bei uns auf dem Hof. Wir waren anfangs vier. Der eine musste leider aus, ich glaube, gesundheitlichen Gründen abbrechen. Weiß es nicht ganz genau. Wir sind zu dritt aus unserem Kurs. Es gibt ja auch andere Kurse in der Schule. Also, neben der geprüften Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung wird da auch Case- und Belegungsmanagement angeboten. Und der Sozialbetreuerkurs findet da auch statt. Das heißt, da wohnen auch Leute aus anderen Kursen. Wir sind insgesamt, glaube ich, Verzeihung, wir sind insgesamt, glaube ich, gerade 9 Leute aus 3 verschiedenen Kursen. Zum einen der GFAP-Kurs nach uns, der 13er-Kurs, das sind Leute aus dem Case-Management, beziehungsweise die Sozialbetreuer sind jetzt gerade fertig, die sind gerade ausgezogen sozusagen. Und ja, es ist schon so ein bisschen eingeschworen, ne? Du kannst natürlich mit deinen Leuten aus deinem Kurs dann abends auch mal schön zusammensitzen und lernen. Kannst aber auch den Leuten aus dem neuen Kurs schon mal ein bisschen Angst machen, was die nach der ersten Klausur so erwartet. Also es ist schon so, man muss schon was tun. Die ersten 2 Wochen war ich abends fix und alle vom Lernen, weil du sitzt dann, das ist halt wirklich so, gehst wieder zur Schule, du sitzt 8 Stunden da, hörst Dozenten zu, die natürlich auch nicht immer, also es kommt auch immer darauf an, was für ein Thema die gerade vermitteln da die Dozenten. Also du hast immer einen Tag ein Thema, das ist jetzt nicht wie in der Schule, dass so das nicht jetzt irgendwie 2 Stunden Deutsch, 2 Stunden Englisch, hast du sowieso nicht bei uns, sondern das sind halt fachbezogene Themen.
Naja, sowas wie Pädagogik, Psychologie, Arbeitssicherheitslehre, solche Sachen hat er ja.
Genau, solche Sachen. Und wenn du natürlich Recht ist manchmal ein bisschen,
Tröge.
da ist der Tag ein bisschen länger als bei Pädagogik zum Beispiel. Das ist einfach
Ja.
so. Und wir hatten, also angefangen haben wir damals erstmal mit 3 Tagen Kommunikation, wo du dann erstmal lernst, wie du eigentlich, also wenn man Kommunikation lernt und diese ganzen Axiome und so da lernt, dann denkt man sich bei ganz vielen Sachen, ja, das mache ich doch jeden Tag, aber jetzt hat das auch noch einen schlauen Namen. Und aus diesen 3 Tagen setzt sich dann auch die erste Klausur zusammen, die aber mehr oder weniger so ein Test ist, um zu gucken, ob die Leute wirklich mitkommen. Man muss bedenken, der Altersschnitt bei uns oder das Alter liegt bei uns so, der Jüngste ist, glaube ich, jetzt 38 oder 37 und unser ältester und schönster Teilnehmer ist 57. Und das muss ja auch für alle passen, dass die Geschwindigkeit.
Definitiv.
Das war ja auch damals so eine meiner Überlegungen, warum ich eine Fortbildung mache und keine Umschulungsmaßnahme, weil bei einer Umschulung gab es ja auch mal die Überlegung, vielleicht so Richtung Orthopädie-Technik, was immer noch interessant wäre. Da sitze ich aber mit 20-Jährigen in der Berufsschule, im orthopädie-technischen Bereich, dann im Blockunterricht und muss da mithalten.
Ja.
Mittlerweile weiß ich, dass es da auch die wie heißt das noch? Umschulungsbegleitende Hilfe gibt, wo man dann nochmal Zusatzunterricht kriegen kann. Das war mir auch nicht bewusst, aber auch dann ist es immer noch schwer. Und dann
Wird
ist
aber
man.
ja zum Beispiel auch angeboten im BFW Fridehorst, jedenfalls war es früher so gewesen. Man kann das ja auch überbetrieblich machen, wenn man es kann. Okay, also ich höre mal raus, der Anfang wieder ins Lernen zu kommen war eine Herausforderung, ist aber leichter und leichter geworden, weil du natürlich auch diese Eigenmotivation hattest, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass du möglicherweise deinen Arbeitsplatz hast. Da stellt sich die Frage, dann ging es auch irgendwann mal in dieses erste Praktikum. Also Peter Scheer hat uns ja damals erzählt, es gibt zwei Praktikas, das erste und beim zweiten wird es dann richtig wichtig halt auch. Und wie war das denn so im ersten Praktikum? Und ja, wie hast du das empfunden? Konntest du das, was dir da vermittelt worden ist, auch umsetzen? Hat das wirklich Praxisbezug gehabt? Oder war es so gewesen, dass du sagst, naja, also das eine ist Theorie und Praxis ganz anders?
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Theorie und Praxis, das ist immer so. Aber grundsätzlich ja, kann man das schon umsetzen. Ne? Gerade was so diese personenzentrierte Förderung angeht, kann man sich da im Grunde halt von den Beschäftigten ja, jemanden raussuchen für so eine Projektarbeit. Wir haben ja im ersten Praktikum so eine kleine Projektarbeit gemacht mit 8 Seiten. Die ist jetzt nicht so umfangreich, aber trotzdem schon schwierig am Anfang. Und das kann man schon. Als Praktikant war es auch echt super. Ich war in der Werkstatt für behinderte Menschen hier in der Nähe, im Metallbereich. Als Praktikant war das auch ein super Job. Aber ich muss auch dazu sagen, nachher als festangestellter Gruppenleiter, jetzt speziell in der Werkstatt, ist es halt nicht so super, weil dann weicht die Praxis schon ziemlich von der Theorie ab, weil du dann einfach als Gruppenleiter sehr viel drumherum zu tun hast weil man muss immer sehen, eine Werkstatt für behinderte Menschen ist letztlich auch immer irgendwie ein Produktionsbetrieb und das muss natürlich auch laufen. Und da haben die Gruppenleiter sehr viel zu tun mit Materialbeschaffung, alles, was mit Auftragsbearbeitung zu tun hat, Kostenvoranschläge und so weiter.
Also
Und
das ist praktisch der BWL-Anteil, von dem Herr Scher gesprochen hatte. Er hatte
sozusagen.
gesagt, das lernt man ja noch mit, ne?
Ja, so ein bisschen ist da mit drin, wobei das da in dem Betrieb schon einen sehr großen Umfang einnimmt. Da muss ich aber auch dazu sagen, die Mitarbeiter da, also er hat ja auch erklärt, es gab vorher die SPZ, die sozialpädagogische Zusatzausbildung. Das heißt, du konntest früher im besten Fall als Meister in so einer Werkstatt anfangen, hast die SPZ gemacht und warst dann halt das, was heute der GFAB macht. Das haben auch die meisten da noch. Und ja, es gibt halt, also Empathie kann man nicht lernen. Das ist so. Die bringst du mit oder hast sie einfach nicht.
Klar.
Also gerade die älteren Kollegen, die da waren, bei denen da habe ich gedacht, so, ey, geil, die machen echt einen super Job. Bei drei von den Jüngeren habe ich gedacht, so ja, die passen auch gut, die müssen noch ein bisschen was lernen, generell, also jetzt nicht was Empathie angeht, aber generell noch lernen. Aber die machen das schon gut. Aber es gibt dann auch so die Kollegen da, wo du denkst, Junge, du bist ja aber falsch. Aber kannst du natürlich als Praktikant sagst du das auch nicht so, ne? Ich habe
Klar.
das als in meinem eigenen Fazit aus der Projektarbeit habe ich das dann nochmal ganz klargestellt, dass das ein Betrieb ist, wo ich als Praktikant gerne war, hat das wirklich Spaß gemacht, war echt super, auch in der Gruppe, wo ich war. Ich aber als Festangestellter tatsächlich nicht arbeiten möchte, weil da einfach Theorie und Praxis zu weit auseinandergehen.
Ja.
Ich weiß aber von meinen Mitschülern, dass es viele, viele andere Betriebe gibt, in denen es einfach viel besser läuft. Und da.
Das gibt es ja überall. Also ich meine, es kommt immer darauf an, nach welche Angebote Arbeitgeber machen in dem Bereich, ja, also Fortbildungsangebote oder wie auch immer halt, ne? Denn man darf ja auch nicht vergessen, das Arbeiten mit Menschen mit Behinderungen, da geht es ja mit erwachsenen behinderten Menschen, ist ja auch nicht so einfach. Das muss man ja auch einfach erstmal können, da muss man ja auch eine Ader für haben, halt auch. Ne? Und naja, aber gut, aber es war eine Erfahrung aus deinem ersten Praktikum. Jetzt bist du im zweiten Praktikum, bitte?
Auch eine sehr schöne Erfahrung.
Super. Und jetzt bist du im zweiten Praktikum und ja, du hast deine Abschlussarbeit, so habe ich das verstanden, schon geschrieben.
Nee, ich bin dabei.
Du bist dabei, aber ihr habt die Abschlussklausur geschrieben, so war es,
Die
ne?
Abschlussklausur haben wir jetzt
Genau.
vor dem Praktikum geschrieben. Haben jetzt halt 3 Monate Praktikumsphase und danach dann nochmal 6 Wochen Abschlussprüfungsphase sozusagen, wo wir dann unsere, also wir müssen jetzt während des Praktikums machen wir eine Projektarbeit mit einem Beschäftigten oder mit einer Gruppe, je nachdem.
Ja.
Und machen diese Projektarbeit. Darüber schreiben wir eine 20-seitige Ausarbeitung, so eine Facharbeit, wo dann halt, also wo ich mich beschreibe, den Betrieb beschreibe, meinen Arbeitsbereich, die Projektplanung, also die ganze Projektfindung, wie bin ich zu dem Projekt gekommen, das Projekt dann an sich beschreibe, dann den ganzen Ablauf mit allen Lerntheorien, die ich angewendet habe und so weiter und Lernmodellen und allem, was dazugehört. Und natürlich mein persönliches Fazit nachher. Ich muss, also ist halt letztlich auch egal, ob das Projekt funktioniert oder nicht. Wichtig ist, dass ich halt reflektieren kann, warum, wenn es nicht funktioniert, warum hat es nicht funktioniert? Was hab ich vielleicht falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können oder so? Und das müssen wir halt in einer 20-seitigen Facharbeit in dreifacher Ausfertigung niederschreiben. Und ja, nachher im Abschlussprüfungsteil gibt es dann nochmal eine mündliche Prüfung, 20 Minuten PowerPoint-Präsentation über unsere Facharbeit plus 20 Minuten Fachgespräch mit dem Prüfungsausschuss. Und dann haben wir es hoffentlich geschafft.
Naja, hoffentlich glaube ich nicht. Also ich hoffe schon, also ich denke schon, du schaffst es einfach. Ne?
Kriegen das irgendwie hin, ne?
Also
Aber
irgendwie nicht. Also ich habe ja auch mit Peter Scheer die zwei Sendungen gemacht. Okay, da hatten wir ein bisschen technische Probleme. Aber wenn ich so mir das vor Augen führe, was er erzählt hat und auch mit welcher Ruhe Peter Scheer auch erzählt, 100% schaffen kann. Also warum soll das bei dir anders sein? Ne? Und ich meine, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist ja mega motiviert, du willst ein Ziel haben und wir waren ja immer mal regelmäßig im Kontakt. Und also insofern, warum soll das nicht klappen? Das wäre ja schon komisch. Und selbst die Wiederholer, also selbst wenn du wiederholen müsstest, kommst ja durch. Also insofern, da geht das nicht. Aber das ist ja, also du hast ja auch ein schönes Thema ausgesucht. Und insofern, und da glaube ich, kennst du dich gut aus. Also insofern, warum soll das nicht klappen? Okay, du hast einen Arbeitsplatz, das ist schön, aber dann ist, sage ich mal, das Medizinische noch nicht so wirklich abgeschlossen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ein paar Kilo abgenommen, um das mal so zu sagen. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf den Stumpf. Da hat sich viel verändert und da muss noch mal operativ dran. Das wird noch mal so ein, ja, Arbeitsfeld für uns beide werden, wo wir noch ein bisschen was zu tun haben und dann wirst du in deinen Job gehen und ja, es wird auch so sein, dass ja, dann habe ich meinen Job getan. Ich sage vielen Leuten immer am Anfang so, ich möchte sie so schnell wie möglich nicht mehr sehen. Dann gucken mich viele so erschrocken an und dann sage ich immer, ja, dann habe ich ja meinen Job gemacht. Also dann sind sie ja wieder trotz blödem Unfall doch irgendwie wieder ins Leben gekommen. Gut, klappt nicht immer, das muss man auch sagen. Man passt auch nicht immer zu jedem oder wie auch immer. Und naja, auf jeden Fall, dann denke ich mal so, wirst du wahrscheinlich so im Juni, Juli nächsten Jahres, ja, werden sich unsere Wege dann trennen halt. Ne? Das wird wahrscheinlich so
Das
sein.
wäre halt so der Plan, dass man halt diese Stumpfstraffung noch zwischen Schule und Arbeitsbeginn irgendwie dazwischen kriegt, damit dann, ja, damit es halt auch vom Zeitplan her möglichst eng ist, sozusagen. Das wäre ganz schön. Muss mal gucken, wie es klappt und dass ich dann mit einem frisch gestalteten Stumpf sozusagen in die Arbeit gehen kann, weil jetzt ist halt so ein bisschen, also man steht so ein bisschen wie im Wackelpudding im linken Bein, weil halt einfach viel Gewebe über ist, ganz klar. Ne, ich meine, klar, am Bauch und so, da ist auch was über, das ist aber egal. Mir ist der Stumpf wichtig, dass das vernünftig ist, damit da auch keine, also jetzt durch Schwitzen und so keine Pilze irgendwas entstehen
Natürlich.
in irgendwelchen Hautfalten. Ne? Das ist so der Hintergedanke dabei und da muss man gucken, was man hinkriegt. Genau, das wäre nochmal so eine Aufgabe für uns zusammen. Und ja, dann, wenn es dann ins Berufsleben geht, dann hast du deinen Teil ja erfüllt und dann muss ich wieder alleine klarkommen.
Genau, trinken wir ab und zu mal privaten Kaffee. Und ja, wobei das mit dem Stumpf, das will ich sagen, also aktueller Fall von mir, Stumpfbildung ist das A und O und der Stumpf kann auch vieles zunichte machen. Prothetik kann da schwierig werden. Ja, das ist also nicht immer so einfach, wie sich da Kostenträger oder andere sich das vorstellen. Oder auch mancher Arzt halt. Ja, das ist schon, und da macht ja die Firma Seidel Quakenbrücke, ein kleiner Werbeblock, jetzt auch eine gute Arbeit. Und insofern alles gut. Ich glaube, da bist du gut aufgehoben. Und ja, ich glaube, sonst bist du auch zufrieden mit Kniegelenk und so. Ich glaube, du warst Model irgendwo, ne? Auf irgendwelchen.
Okay, ja.
Du
Ich
warst
war,
Model.
also ich habe das Kniegelenk, das ich jetzt habe, ist ja mein definitives Kniegelenk. Ein sehr, sehr gutes, also das liegt sehr weit oben im Regal, kann man sagen.
Okay, sag doch einfach über die Firma.
Es ist das Intuini von der Firma Rebocorn aus Holland und wird vertrieben hier in Deutschland über die Firma Teufel oder WJT Ortho. Leute, die sich da auskennen, kennen es so aus der Bandagistik. Da war Teufel, also die gibt es seit 160 Jahren, ne? Wenn man sagt Firma Teufel, dann sagen die, ach, die mit den Lautsprechern, der ist der andere. Und genau, ich habe das Knie halt Probe gelaufen, als Testversorgung bekommen, Probe gelaufen. Da war dann der Außendienstler da mit seinem Vertriebschef. Und dann haben wir bei Firma Seidel im Gebäude Treppe und so ausprobiert, weil das halt sehr gut Treppe gehen kann. Das war halt der große Vorteil für mich. Ich kann halt alternierend ganz normal die Treppe hochgehen, der normal, also. Ja, der normale Prothesenträger klingt jetzt hart, aber im Normalfall gehst du halt mit dem gesunden Bein vor, ziehst das linke hinterher. Ne, das ist halt intermittierend und ich kann halt in die Treppe gehen, weil das Knie das einfach hergibt, weil es elektronisch gesteuert und unterstützt ist. Das heißt, da ist ein Motor drin. Und das hat dann auch irgendwie im zweiten Versuch direkt geklappt mit der Treppe und so. Und dann fingen die Jungs an so, ja, wir haben da demnächst, machen wir so ein Zertifizierungsseminar hier bei der Novecor. Das ist direkt bei Seidel nebenan. Ob ich da nicht als Testläufer agieren könnte, um das Knie den Leuten, die gerade darauf zertifiziert werden, die Funktionen vorzuführen. Und ich sage, ja klar. Und dann kam so, ja, da ist demnächst auch noch eine Messe in Kassel. Da sind 3 Tage mit dem Messestand. Hättest du da nicht auch Lust? Und das war halt gerade in der Zeit zwischen meinem freiwilligen Praktikum vor der ganzen Schulmaßnahme und dem Beginn der Schulmaßnahme. Und ich sage, ja klar, habe ich Zeit, kann ich einrichten. Und dann war ich 3 Tage in Kassel auf der Messe mit den Jungs. Bin dann 3 Tage in Kassel auf der Messe als Testläufer zu so Workshops auf dem Stand dann halt. Da gab es so eine Treppe mit einer Schräge dran, wo wir dann auf und runter mussten und so und das Knie vorgeführt haben mit 2 anderen Testläufern zusammen. Der eine auch über die Firma Teufel und der andere direkt vom Hersteller. Der arbeitet auch direkt für den Hersteller der Entwicklung mit. Und ja, wir haben das Knie da vorgeführt
Aber jetzt
und
meine Frage, war nur das Treppensteigen für dich entscheidend? Du bist ja, ich weiß nicht, wie viele Knie, so 5, 6, 7, 8 Knie gelaufen. War es nur wirklich das Treppensteigen?
Auch alle anderen Funktionen. Also es funktioniert einfach sehr gut. Ne? Es hat das Erste, was ich immer ausprobiert habe, wenn ich ein Knie gekriegt habe, ist, wie kann das stehen? Ne? Normalerweise wird man denken, ja, wie gut kann das laufen? Entscheidend ist aber auch, wie gut kannst du denn stehen mit so einem Knie? Ne? Das, die meisten Knie, die Mikroprozessor gesteuert sind, die haben so eine, die machen zu im Stand, die haben das so eine Stehhilfe. Probiere ich dann immer aus und halt das, ja, wie fühlt es sich insgesamt an, auch beim Laufen, ne? Und natürlich so ein Knie mit einer dicken Batterie drin und Motor ist natürlich schwerer als so ein Marktführerknie, das nur in Anführungsstrichen eine Hydraulik hat, ne? Das ist also über 1 Kilo schwerer, was der Motor aber wieder wegmacht, ne? Also dieses beim Gehen, dadurch, dass sich das Knie von alleine bewegt, merkst du das Gewicht nicht.
Stopp.
Ja.
Wir machen darüber mal eine Podcast-Sendung. 2024. Wir wollten uns über die GFAP unterhalten. Jetzt schweifen wir beiden hübsch schon wieder ab. Dann sind wir nachher bei einer Stunde und alle sagen, oh, ich kann ihn nicht mehr hören oder ich kann die beiden nicht mehr hören. Das wäre doch, dass wir uns vielleicht mal genau darüber unterhalten. Vielleicht können wir dann auch mal so ein bisschen Video machen oder so, wenn du Lust hast. Vielleicht können wir mit Björn Seidler nochmal sprechen, mal keine Ahnung. Ja, das wäre mal so eine Überlegung.
Videomaterial von der Messe.
Bitte?
Ich glaube, ich habe auch noch Videomaterial von der Messe.
Okay, ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer wird es nicht so spannend, aber für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unseren YouTube-Kanal oder auf unserer Homepage das vergleichen, damit man so mal einen Eindruck hat, worum geht's oder so. Und ich werde mal dieses Kniegelenk verlinken, auch schon zu dieser Sendung, dass man einfach mal wirklich einen Eindruck hast. Und du bist ja auch Autobock gelaufen, glaube ich, ne? Und
ich habe alle
Östow bist du, glaube ich, auch gelaufen, ne?
Östow habe ich zwei Knie getestet, das Reo und das Power Knee.
Genau, vielleicht kannst du da so ein bisschen was da mal zu erzählen, halt, ne? Dass man da mal einen Eindruck hat. Okay, dann sind wir fürs 2024, haben wir doch wieder was vor. Also war verabredet und ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast, also um diese Fragen zu beantworten. Was ich spannend fand, so von dir mal zu hören und also wirklich eine Bestätigung dessen zu bekommen, was Peter Scheer uns alles erzählt hat. Und vielen Dank für die Zeit.
Ich kann als Fazit zum GFAP nochmal sagen. Ja, es ist Erwachsenenbildung. Ja, es ist nicht so schwer wie eine Ausbildung. Ja. Aber ja, du musst doch was dafür tun.
Ja, das ist klasse. Und wenn nicht, sollen sie mir die... Also wer Fragen hat, ich schicke dir die ganzen Anfragen dann gerne. Okay, gut. Aber vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und dann sehen wir uns 24 zum Thema Kniegelenk. Das wird spannend. Und ja... Dann euch wünsche ich noch eine schöne Zeit und bleibt vor allem gesund und mit einem neuen Start und guten Start ins neue Jahr für euch. Das war Sendung 301. Mit Sendung 301 haben wir 10 Jahre Reha-Podcast voll gemacht und starten im Jahr 2024 durch ins 11. Jahr. Wir planen einige spannende Sendungen. Unter anderem will ich mich mit Herrn Rechtsanwalt Kerkmann so ein bisschen einigen rechtlichen Themen, die immer wieder aufkommen, wo ich nichts zu sagen darf, aber die immer so ein bisschen das Reha-Management Reifen mit beschäftigen und da planen wir einiges dazu und ja, ich hoffe, dass wir da bald ein paar Sendungen haben. Also bleibt gesund und ein schönes neues Jahr 2024. Tschüss!
Tschüss!
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.